Live in Mixtapes. Ich habe jetzt ein Lied von einer Band, von der ich gar nicht viel weiß, oder ich will auch nicht viel wissen von dieser Band, weil einfach diese Single, glaube ich, irgendwie outstanding ist. Ich mag Lieder, die aus einem Akkord bestehen, wo ein Akkord so dahin wummert, zum Beispiel Tomorrow Never Knows von den Beatles. Das war aber nicht 1996. 1996 war das Lied Pepper von den Butthole Surfers. Glaube ich, sehr unbekannt, aber in dieser Runde, glaube ich, ihr kennt das.
Ja.
Das ist, die gibt es auch schon ewig. Eigentlich eine alte Band damals. Die haben sich 82 in Amerika gegründet und haben dort schon einen Kultstatus.
Ich habe mal die Platte gekauft wegen diesem Lied
Pepper. Ich habe die auch.
Ich kann sie, wer sich meldet bei mir, ich kann sie verschenken.
So gut.
Gib meine dazu. Nein, es ist untypisch. Die anderen Nummern sind irgendwie so ein bisschen bemühter Indie-Lo-Fi, so in die Richtung. Irgendwie komisch, aber das Pepper ist komplett anders.
Also ich stelle eine These auf, das Pepper war die Ausnahme und der Rest nicht.
Ja, habe ich das, genau, so meine ich es eh. Ja. So ist es. Und, aber die Nummer, die finde ich wirklich, es ist ein bisschen, wie man dachte, es klingt ein bisschen wie Back Loser, also so ähnlich. Und dann habe ich jetzt gelesen, das war tatsächlich so ein bisschen eine Verarschung eigentlich von Beck. Das war, glaube ich, 2 Jahre davor. Und ja, also, weiß nicht, diese Band, wie gesagt, die war, glaube ich, vor allem deswegen bekannt, die hatten arge Live-Auftritte, also irgendwie mit, weiß ich nicht, Orgenvideos und nackten Tänzerinnen auf der Bühne, die sich da verletzt haben und war so ein bisschen wie
Tradiwabal. War das aber nicht auch so, die waren so ein bisschen endorsed von den Chili Peppers, oder waren die nicht da irgendwie da?
Bissl, wobei eher Flaming Lips, das war so die Band, mit der sie immer so in Verbindung gebracht werden. Ich glaube, die kennen sie ja ganz gut, ja. Die mögen sie ja und haben sie ein bisschen unterstützt in die Richtung.
Und der also, Gibby Haynes ist ja doch auch ein spezieller Charakter. Ein
spezieller Charakter, genau. Ja, finde ich immer noch, beim Hören immer noch gut. Ich meine, das ist doch vielleicht irgendwie schlecht gealtert, ist es aber nicht. Also wenn man es hört, es hat auch diese Beats im Hintergrund, diese Big Beats, die ein bisschen für 96 stehen. Und live an der Nummer. Ich glaube, vom Text her relativ wurscht. Wie gesagt, die Band, ansonsten ist mir auch jetzt nicht so eine Herzensangelegenheit, aber das Lied ist geblieben. Und es stammt aus meiner FM4-Kassetten Mitschneid-Zeit. Also wo man dann wirklich draufdrückt und auf Record drückt und aufnimmt. Und dann hat man natürlich nicht draufgedruckt, wo die Band oder wo das Lied angekündigt wird. Du weißt Wochen, Monate nicht, von wem das Lied eigentlich ist. Und ich habe das, glaube ich, erst Jahre später irgendwie rausgefunden, mir dann die Platte gekauft. Wie gesagt, war dann ein bisschen enttäuscht. Aber das Lied, das bleibt bei mir. Peppers.
Marky got with Sharon, and Sharon got Sharia. She was sharing Sharon's outlook on the topic of disease. Mikey had a facial scar, and Bobby was a racist. They were all in love with dying. They were doing it in Texas. Tommy played piano like a kid out in the rain, and then he lost his leg in Dallas. He was dancing with the train. They were all in love with dying. They were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain.
I don't mind the sun sometimes, the images it shows. You on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how to look through other people's eyes.
Ich lasse jetzt mal vielleicht irgendwo die Katze aus dem Sack, ja, weil es nutzt ja nichts. Es gibt eine Band, ja, wo wir drei uns alle einigen können, die wir live gesehen haben vor kurzem.
Sun, O-O-O?
Nein, war ich nicht. Du meinst die Counting Crows.
Richtig, genau. Und deren Album, 96 Recovering the Satellites, ist, man glaubt, das kam trotzdem einer meiner Lieblingsalben. Ja. Ich mag das total gern. Kurze Erklärung, wir alle kennen Mr. Jones vom Debütalbum August and Everything After. Ich bin nach wie vor der Meinung, Mr. Jones ist der schlechteste Song auf August and Everything After. Und die Ausgangslage für die Band war, dass sie eigentlich auch an diesem Erfolg gelitten haben. Und das Nachfolgealbum Recovering the Satellites mag ich, weil es ist kein perfektes Album, nicht? Und das finde ich so charmant. Das hat seine Schwächen durchaus, ist aber qualitativ sehr kohärent, finde ich. Es ist gutes Songwriting. Es ist, an manchen Stellen ist es mir etwas zu sehr bemüht. Mhm. Speziell bei den schnellen Nummern. Die Counting Crows sind bei etwas flotten Nummern, finde ich es persönlich nicht so gut. Was ich mag an dem Album ist, es hat so eine Art melancholische Grundstimmung.
Mhm. Ja, stimmt.
Und
ich finde es sogar besser als erstes.
Absolut, ja. Das ist, also wenn ich wählen müsste, würde ich wahrscheinlich mir, also wenn ich alle Counting Crows Platten quasi mich entledigen müsste, dürften alle behalten, würde ich mir wahrscheinlich die Recovering the Satellites behalten. Ich habe mir die vor einigen Jahren, ist es auf Vinyl wieder aufgelegt worden. Die hat es ja nie auf Vinyl gegeben. Haben wir dann noch mal Vinyl nachgekauft. Ich mag das Album sehr, sehr gern. Ich weiß gar nicht, was meine Lieblingsnummer ist. Ich bin da immer hin und her gerissen. Aber einer meiner Lieblingsnummer ist zum Beispiel Goodnight Elizabeth. Long December ist also eine sehr, sehr, sehr schöne Ballade. Ja.
Günther, du weißt, was mit diesem Lied auf sich hat?
Den langen Dezember? Erklär es uns.
Das müsstest du wissen. Du bist mittlerweile fast schon ein Mitwirkender an diesem Podcast. Wir machen jedes Jahr einen Jahresrückblick. Wird veröffentlicht jeweils 29. Dezember, 30. Und das letzte Lied in jedem Jahresrückblick.
Der lange Dezember.
Ist ein Long December.
Recovering the Satellites ist ein gutes Album. Meiner Meinung nach könnte man ein, zwei Songs cutten. Es ist mir persönlich ein Spurz lang von der Spieldauer. Ich mag es, ja. Es hat mich sehr gefreut, dass wir gemeinsam uns die Band angeschaut haben. Ja. Und man muss ja ehrlich sagen, die Band, ja, was ich nachher recherchiert habe, Hut ab, weil der Sänger, der Adam, war anscheinend wirklich krank.
Deswegen hat er immer die Sauerstoffmasken gebraucht.
Naja, und Konzerte vorher und nachher sind auch gesagt worden. Mhm. Also Hut ab, ja, das hat zum Wien hat er geschafft, bravo. Und musikalisch, die kennen was. Also das sind gestandene Musiker. Und was hören wir jetzt? Was suchen wir uns jetzt so gemeinsam aus? Ja, so ein Dreiervorschlag. Ich meine, Long December ist, braucht man nicht, kennt das Publikum.
Ich finde Katapult,
unglaublich gut. Ist sehr gut.
Aber ich will mich da nicht
vorstellen. Nein, gar nicht.
Another Horse Dreamer's Blues.
Ja, ist auch gut, ja.
Ich finde auch den Titeltrack unglaublich gut.
Ja.
Nein, Günther, das sagst du.
Musst du entscheiden.
Ich weiß nicht. Oder rufen Sie Slizala.
Was?
Goodnight Elizabeth.
Wusche.
We could not be cowboys. Some of us are. Myself on fire and walk out on the wire once again. And I said, good night, Elizabeth. Good night, Elizabeth. Good night. Good night, Elizabeth. Good night.
So, Günther, du willst ja immer so etwas Exotisches spielen.
Geh jetzt davon aus, du bringst jetzt was total Großartiges.
Ich bringe was Großartiges und auch sehr Unbekanntes. Es gibt einen Songwriter, der ist eigentlich schon seit 35 Jahren oder so aktiv, der heißt Tom Lever. Also wir sind im deutschsprachigen Raum. Der hatte damals die Band Flower Pornos. Also Porno-O-E-S geschrieben zum Schluss. Sehr gute Band, haben nicht einmal annähernd, glaube ich, den Durchbruch geschafft, aber die hatten damals in diesem Jahr das Album Ich und Ich, ich weiß gar nicht, ob das noch erhältlich ist, aber man kann sicher das irgendwo sich anhören auf YouTube oder so. Und dieses Album ist per se gut und ich möchte aber jetzt so als, ich nehme an, das kennen die wenigsten, ich glaube trotzdem ein guter Einstieg ist eine Coverversion auf dieser Platte, das ist das letzte Lied oder das regulär letzte Lied auf dieser Platte. Und das ist, das heißt Sweet Thing. Und das ist eine Coverversion von Van Morrison. Da gibt es ja auch das Lied Sweet Thing.
Astral Weeks.
Astral Weeks, sehr gut. Manche sagen ja, die beste Platte aller Zeiten.
Durchaus.
Wenn nicht die beste, sowohl unter den besten 20.
Seien wir uns ehrlich, die beste Platte gibt es per se ja eh nicht.
Natürlich
aber,
nicht.
Aber Astral Weeks ist ein Meilenstein, würde ich sagen, ja.
Du stimmst zu, Lukas.
Aufgrund des exquisiten Bassspiels unter anderem.
Nein, generell.
Aber also generell, ja, klar.
Jetzt machen wir wieder so einen kleinen Exkurs, will ich gar nicht. Aber Astral Weeks ist an sich, jetzt haben wir wieder dort, das ist ein Werk, ja, das steht für sich alleine. Und
so irgendwie spannend, auch vom Sound her spannend, alles, was sie da tun. Ja. Ne?
Na, du hast wirklich das Gefühl, da wurden Lieder aus dem Nichts gefischt. Ja. Und dann sind die entstanden. War ja ganz eine kurze Session und Van Morrison, die Texte sind so ein Stream of Consciousness. Und da ist eben dieses dritte Lied auf dieser Platte, glaube ich, ist Sweet Thing. Und das ist so instrumentiert mit so Geigen. So.
Ja.
Ich spiele das mal an.
Shall take me strongly in your arms again, and I wonder might remember that I ever felt the pain.
Und das Lied, was ich jetzt habe, ist von Flower Pornos und das heißt auch Sweet Thing, ist eine eingedeutschte Version. Ich glaube, der Text ist 1:1 eingedeutscht, was manchmal seltsame Effekte hat, die aber, glaube ich, beabsichtigt sind und ist nur auf der Akustikgitarre gespielt mit der wunderschönen Stimme von Tom Lever, der übrigens noch immer aktiv ist und, glaube ich, jedes Jahr eine Platte raushaut. Musikalisch immer sehr hochwertig. Inhaltlich fast so ein bisschen esoterisch geworden. Mhm. Also so oft sind das so Yoga, Buddhismus, Motive. Also schon ein bisschen eine seltsame Sache, aber jedenfalls.
Wenn du eine Tom Lever Platte die kaufst auf Bandcamp, kannst du auch einen von Tom Lever bemalten Stein mitbestellen. Zum Beispiel.
Wirklich? Ja. Was verlangt er für so einen Stein?
5 Euro? 10 Euro mehr oder so. Nicht so.
Ich werde den alten Weg lang schlendern. Zuerst über die Zäune springen, werde meinen Durst zu stillen, von dem sauren, klaren Wasser trinken. Ich werde den Schiffen zusehen, wie sie rausfahren im Fluss runter, auf ein blaueres Meer, als ich gegen den ich werde niemals, niemals wieder so alt werden. Ich werde gehen und reden, in Gärten feucht vom Regen. Hey, hey, sweet thing. La, la, la. Ich werde meinen Wagen eine Straße lang fahren und rufen, hey, ich will's, ich steh vorm Explodieren und ich weiß nicht warum. Du wirst mich wieder fest in deinen Armen halten. werde mich nicht mehr daran erinnern, dass ich je den Schmerz gespürt habe. Zusammen gehen und reden und reden, in nebligen Gärten feucht vom Regen. Ich werde niemals, niemals wieder so alt werden. Hey, hey, sweet thing.
Was Lo-Fi-iges für euch. Und zwar eine Band, das war eigentlich ein Side-Projekt, kann man sagen, der Band Dinosaur Junior, wo der Lou Barlow mitgespielt hat. Und der hat dann in einer Zeit, wo er sich, glaube ich, nicht so gut verstanden hat mit dem Frontman von Dinosaur Junior, eine eigene Band gegründet, nämlich eine Band namens Sebado. Und der Song, den ich mir da ausgesucht habe, der heißt On Fire. Und ja, also das ist irgendwie Lo-Fi in Reinkultur, das ist sehr minimalistisch, ganz, ganz wenig, immer die gleichen Akkorde. Trotzdem irgendwie entwickelt sich so ein Drive, in dem man da so reingezogen wird. Ja, ich glaube, der Lou Barlow ist einer von diesen braven Arbeitern. Der schreibt angeblich 200 Songs im Jahr und setzt die wirklich so hin, bewusst, wie am Schreibtisch und macht das dann dort gemütlich und schreibt dort dann seine Songs. Und er sagt, das ist irgendwie so die Idee, man wird so irgendwie besser. Also wenn man sich damit beschäftigt und das Ganze so arbeitstechnisch aufzieht, wird man immer, entwickelt man sich weiter. Wobei ich glaube schon, dieser Song On Fire ist irgendwie, glaube ich, der, ich weiß nicht, ob es ein Hit war. Hit ist das keiner. Nein, aber der bekannteste Sebado-Song ist das, glaube ich, schon unterm Strich.
Aber
ich kann mich erinnern, als die, ich weiß nicht, war das die erste Sebado, die habe ich mir gekauft und war momentan unterwältigt.
Ja.
Also nicht überwältigt, sondern
wenig weil, da ist.
Oder? Gesagt, ja. Was ist das? Ja, also ausgehend von Dinosaur Junior.
Ja. Da, wo das nackerte Baby ins Klo schaut?
Nein, das war irgendwie, ich habe es drüben auf CD, ich glaube, das war das, wo da hat er so wie Schwimmbrühen oder so.
Ich
weiß nicht, das war relativ, ich glaube, einer der ersten.
Ja. Ist aber, im Vergleich ist On Fire 96 schon viel mehr als das, was das noch 5-6 Jahre vorher
und,
war.
Und, also. Und das war wirklich lowest of the lowest. Genau. Fire, ja. Also das war so Home Recording, sprichwörtlich. So, irgendwer sitzt daheim am Kassettenrekorder und nimmt das auf.
Ja. Ja, es war, damals war ja doch, hat man noch wirklich viel über FM4 kennengelernt, also Leute wie wir. Und da war das Lied nachher, ich glaube, The Beauty of the Ride, das war so ein FM4-Hit. Auch mega.
Okay.
Ich glaube, On Fire ist das erste auf dieser Platte und Beauty of the Ride ist das zweite.
Ja, und
ja. Es ist halt
die Streit, also Entschuldigung, der Streit zwischen Message, oder wie man ausspricht, Message, und Ballo war ja legendär, die haben sich ja mitten auf der Bühne dann zum Prügeln angefangen.
Aber er spielt jetzt wieder bei deiner Satz.
Ja, das war immer so Hassliebe.
Das rennt jetzt wieder.
Bis sie wieder kloppen
anscheinend. Genau. Ich habe beide schon live gesehen, irgendwie war Sebado fast ein bisschen besser. Und das ist ganz cool, weil bei Sebado der Bassist und Lou Barlow ist der Bassist und der andere ist eigentlich der Gitarrist, die tauschen in der Hälfte des Sets die Instrumente.
Echt?
Und das wird ein ganz neues Konzert, weil irgendwie die Lou Barlow-Nummern bei Sebado, die sind so ein bisschen folkig, ein bisschen ruhiger, ein bisschen melodiöser. Und wenn die dann tauschen, so nach 50 Minuten, wird das Ganze ein bisschen ruppiger. Weil das ihre Songs sind. Also immer der Songwriter, der spielt Gitarre. Und die ganze Band ändert sich. Und das war ein sehr, sehr super Konzert.
Second to third hand info.
DJ Shadow. Sagt euch was.
Ja.
Introducing.
Habe ich mir gekauft, weil das irgendwie im Rolling Stone jemand beschrieben hat, als wirklich, wirklich die große Wende im DJ-Bereich, elektronischen Bereich.
Es ist wirklich ein großartiges Album. Ja. Also ich mag das Album sehr, sehr gern. Vielleicht so kurz für die Zuhörer aus Übersicht. Das ganze Album Introducing wurde zwischen 94 und 96 produziert und zwar ausschließlich auf einen Sampler-Sequencer, auf einen AKI MPC 60, ja, und zwei Plattenspielern. Und zwar hat sich der DJ Shadow zu Hause quasi hingesetzt und hat gebastelt, um es jetzt vielleicht sehr handwerklich zu sagen. Und das allein, ich finde, schon mal aus technischer Sicht total spannend, dass man eigentlich mit dem, was man hat, zu Hause Musik machen kann. Der Sound an sich ist für mich sehr spannend. Irgendwie erinnert es mich so ein bisschen an einen Soundtrack zu einem imaginären Film. Gleichzeitig ist er irgendwie so eine Art, ich sage jetzt einmal vorsichtig, Instrumental-Hip-Hop-Platte. Und ich bin jemand, der gern Instrumentalmusik macht. Ich mag auch im Metal ganz gern, wenn niemand singt. Und ich brauche auch nicht beim Hip-Hop immer einen Rapper dazu. Und wenn man sich so ein bisschen mit dem Hip-Hop geschichtlich beschäftigt, waren ja eigentlich speziell am Anfang die DJs der Star. Und die Rapper waren so ein bisschen die Begleiter ganz am Anfang. Das hat sich dann komplett irgendwann gedreht. Und 96 war im Introducing eine Platte, die ist irgendwo eingeschlagen. Die haben die Kritik gut gefunden, die haben aber auch die Käufer gut gefunden.
Wird überhaupt gerappt auf der Platte?
Nein, gar nicht. Also es wird wirklich nur, die Platte besteht anscheinend, dem Mythos zufolge, und ich glaube es durchaus, definitiv nur Samples. Also da war jetzt nichts drauf. Es gibt natürlich Vokalpassagen, keine Frage, aber das ist alles gesampelt worden. Und mag ich unendlich gern. Das Feeling, es ist so ein Nachtplotten irgendwie. Es ist total, es hat zum Teil leicht jazzige Einflüsse, Soul, unheimlich gute Beats. Als Anspieltipp möglicherweise würde ich nehmen, das ist der zweite Track, Building Steam with a Grain of Salt. Grundsätzlich kann man da blind reinhören. Da ist jeder Track großartig, aber eigentlich kann ich da nur empfehlen, Leute, kauft sich die Platten und tut sich die Platten also ganz an. Da war jetzt kein Single in dem Sinn oben.
Günther, weißt du was? Die kaufe ich mir jetzt.
Die ist wirklich gut.
Ich habe immer schon das Cover, hat mir so gut gefallen.
Im Plattenladen,
die
zwei
Typen. Ja, Plattenladen, die so in den Platten will. Und wenn du jetzt, das hat mir schon mal gefallen, und wenn du jetzt sagst, das ist so gut,
ja,
kaufen wir.
Die ist wirklich gut.
Morgen. Kaufen wir es.
Ich habe die gekauft und verkauft, aber ich glaube, ich war noch zu jung.
Das ist keine Platten, die gleich klicken.
Nein, das habe ich falsch eingeordnet.
Günther, ich glaube, ich kaufe es mir doch nicht.
Oh ja, kauf's. Das ist gut. Wirklich.
Ich hab's mir aber der Lukas hat es wieder weitergeben.
Ja, da war jetzt Warrer 20.
Ja, kennt er sich nicht aus.
Das ist schon gut.
Nein, das ist wirklich eine gute Platten.
Ja. Ich glaube, ich kaufe es mir nicht.
Oh ja. Ich kaufe es mir nochmal.
Kaufen wir es uns gemeinsam?
Ja, da tauschen wir es aus jede Woche.
Nein, jeder hat 15 Euro im Pott. Ne? Ja,
genau. Schaut, dass kein Doppelalbum ist. Dann geht er dann an die eine Seite und die 2 und der andere die 3 und 4 und dann geht es tauschen.
Und immer in den Monaten mit geraden Zahlen kriegst es du und den anderen.
Genau.
Adventures in Hi-Fi, super Platte von R.E.M. Die war halt noch wirklich durchgehend alles sehr gut. Also richtig ein mächtiges Album eigentlich. Vielleicht fast schon zu mächtig.
Also sehr lang, oder?
Sehr lang, ja. Und aber war super. Und nachher...
Vielleicht stand sie auch zu sehr unter dem Schatten des Vorgängeralbums, muss man vielleicht auch sagen.
Moment, der Vorgänger von Automatic dem, war das überhaupt Automatic?
Nein, Monster.
Nein. Ja, Monster.
War genau. Monster? Entschuldigung. Monster
genau. War super. Ja, das waren die Großen, also da war dieses...
Automatic, dann Monster.
Ja. Zuerst war das mit den Shiny Happy People und so weiter. Das, und
das war, nein.
Out of Time.
Out of Time. Out of Time. Mit Losing My Religion.
Ja.
Dann war Automatic for the People.
Genau. Dann war Monster.
Einer der besten Platten aller Zeiten.
Ja, das muss man schon sagen, ja.
Dann war Monster.
Mir besser gefällt, weil das die Grunge-Platte war. Ne? Genau, und dann kommt Monster und dann kommt...
Und dann ist New Adventures in Hi-Fi, ja, genau, und... Ja.
Aber vielleicht war die Zeit für Bands wie R.E.M. dann tatsächlich vorbei.
Ja, finde ich auch.
Aber jetzt nicht im Negativen, sondern...
Nein, das war halt einfach der Abschluss. Ja. Obwohl ja R.E.M. nie Grunge war, aber waren sie so immer verhaftet mit dieser Alternative-Welle. Ich meine, die waren schon viel, viel früher da, aber sie hatten ihren Zenit in diesem Alternative-Hype und irgendwie ist es dann auch abgeebbt. Man kann sich jetzt natürlich noch sagen, ja, da waren immer noch sehr viele interessante Sachen in den letzten Alben, aber... Es waren halt immer ein, zwei, drei gute Stücke.
Genau,
aber
genau, ja.
Gut, und dann nehme ich, ich finde das, möchtest du das nicht, dieses, was so langsam losgeht für 2 Minuten.
Meine nächste Band kommt aus Schweden. Ich habe die leider nie live gesehen. Ich habe die verehrt und mag das immer noch sehr gerne, weil die so eine Mischung aus Zuckerpop und irgendwie einem leimenden Retro-Sound produzieren. Das sind die Cardigans. Und die haben im Jahr 96 ihre beste Platte veröffentlicht, nämlich First Band on the Moon. Und was ich da immer so raushöre, also ist eine wunderschöne Melodie, ein bisschen Beatlesque, möchte ich sagen. Also wirklich mit Glockenspiel und so extremst viel unterschiedlichen Instrumenten, sehr bunte Musik. Und die Stimme finde ich halt auch ganz toll. Also die Stimme ist, finde ich, teilweise etwas distanziert, vielleicht ein bisschen kälter als die Musik. Aber unterm Strich ergibt sich da, finde ich, eine leibende Chemie zwischen Musik und zwischen Stimme. Ja, ich habe mich entschieden für den Song Bean It. Wo es eben ein bisschen drum geht, ich glaube, das ist ein bisschen so ein Nina Persson-Style, dass man schon vieles erlebt hat und du kannst mir jetzt nichts erzählen und ich war schon dort, wo du jetzt hingehst und ich habe das alles schon irgendwie durchgemacht, aber give it a try, probier mal so in die Richtung. Das ist für mich so ein bisschen die subtile Spannung, die Cardigans immer wieder produziert haben oder die Cardigans irgendwie ausmachen. Ja, Bean It von den Cardigans.
Master man, I'm never better.
Nächstes Album, 96. Das Debütalbum von Placebo. Placebo waren ja speziell damals durchaus der heiße Scheiß. Und wenn man sich die lange Karriere von Placebo anschaut, so wirklich schlechte Alben haben sie nie gemacht. Es gab mal sehr gute und mal nicht so gute Alben. Aber das Debütalbum, finde ich persönlich, ist immer noch eins meiner Lieblingsalben. Und kurzer Abriss wieder dazu. Also Placebo wurde 1994 gegründet. Im Oktober 95 erschien die erste Single, Bruce Pristine. War ja dann auch auf dem Album. Und 96 haben sie dann bei Caroline Records ihren Plattenvertrag gekriegt und kamen tatsächlich mit dem Debüt raus. Und allein das Cover war so spannend, dieser Bub. Ich glaube, es war ein Bub, ich weiß es nicht. Ja, der so ganz eigenartig so im Gesicht, sein Gesicht so runterzieht, vor diesem, weiß ich nicht, türkisblauen Hintergrund. Und eigentlich hat man momentan gar nicht so gewusst, was ist das? Was? Keine Ahnung. Also es war visuell spannend, das Album. Und dann hat man sich das Album angeguckt und hat sich gedacht, wer singt da? Männlein oder Weiblein? Also ich gebe es zu, am Anfang war ich mir nicht sicher. Ja? Und dann habe ich so in die Liner Notes nachgeschaut, Brian Molko. Ja? Und ich habe mir gedacht, diese Frau, ja, interessant. Ja.
Du, ich habe, mir hat mal jemand erzählt, der war auf einem Konzert von Placebo in Wiesen und der hat sich gedacht, wow, die Sängerin gefällt mir gut. Ja. Und dann ist er näher zur Bühne gegangen und hat dann ziemlich Schuppen von den Augen gefallen, dass es ein Mann ist.
Und dann hat er seine Sexualität in Frage gestellt.
Nein,
und
er hat sich geärgert.
Ich brauch sie nicht ärgern, ja.
Eh nicht. Aus heutiger Sicht, aber es ist 30 Jahre her, wie du gerade...
Ja. Aber ganz ehrlich, der John Lennon hat gesungen, whatever gets you through the night. Ja, also jetzt, ist ja wurscht. Ja. Da muss man sich seiner eigenen Sexualität so überzeugt sein, dass ich sage, es ist ja wurscht. Ja. Macht mir das scharf, dann macht mir das scharf.
War natürlich auch ein Vorreiter in dieser Sache mit der Queerness, wobei Placebo ja eigentlich nur die Linie von David Bowie fortgesetzt haben. Ne?
Nee, in Wirklichkeit waren sie ja eigentlich 96 eine relativ moderne Glam-Rock-Band. Genau. Ja. Und deshalb... wie du richtig sagst, historisch kann man die in einen Kontext setzen. Ich finde trotz alledem, dass das Album gut gealtert ist. Das hat natürlich durchaus seinen zeitgeistigen Sound, aber man kann es heute immer noch sehr, sehr gut aufhören. Ich mag das immer noch gern.
Ich glaube, es ist deswegen gut gealtert, weil die konnten bei der Produktion, glaube ich, noch nicht ganz das erreichen, was sie wollten. Das heißt, es ist nicht so in your face, sondern es ist noch ein bisschen limitiert, weil es vielleicht noch nicht sogar gespürt haben oder noch nicht so das Budget gehabt haben für so einen fetteren Sound, aber es ist nämlich, finde ich, nicht so fett, im positiven Sinn.
Genau. Aber schlechte Nachricht, die bringen im Sommer genau die Platte neu eingespielt wieder raus.
Das braucht kein Mensch.
Das ist immer schlecht.
Ja. Nein, das braucht
stell dir mal Mensch, vor, ne? Schöner Ort neu
eingespielt. Ich sage nicht, dass das gut ist. Ich sage nicht, dass
das ist ein Fakt. Nein, braucht kein Mensch. Das ist einmal gut. Ne? Ja.
Das ist, doch, muss nicht sein.
Ist ein Zeichen von Geldknappheit.
Ja, ja.
Und die Frage ist, was...
Das war eine Konsensplatte, oder? Das hat
ja,
jeder Menge damals, glaube ich.
Irgendwie, ne? das hat keiner schlecht gefunden. Ja. Und die Frage ist, was für ein Song hoch muss ich
naja.
Nancy Bull oder 36 Degrees oder. Bin eigentlich für alles zu haben. Da ist eigentlich kein schlechter Song um. Ja.
Ich würde eher einen Hit davon spielen.
Und dann spielen wir Nancy Bull. Ja,
Nancy Bull. We'll be right back.
So, eigentlich mit dem, was mir wichtig war, bin ich schon durch. Jetzt habe ich nur noch so ein paar Reservelieder. Ich nehme jetzt, interessanterweise, das Erste, was ich so gedacht habe, dass ich das spielen würde in der 1996-Folge, aber je länger dann der Prozess des Nachdenkens dauerte, desto weiter nach hinten gerutscht ist das. Aber jetzt kommt es auch noch rein, nämlich von Weezer. Da kam nämlich 1996 das Album raus, Pinkerton. Und das ist ein Album, das, glaube ich, haben damals alle verlacht. Alle waren wahnsinnig enttäuscht. Das erste Weezer-Album ist so dieses Blaue. Und dann Pinkerton ist so der Klassiker, dass man sagt, na, das war nicht gut. Aber falls es so wäre, also mir hat es damals auch gleich gefallen, ist es jedenfalls sehr, sehr gut gealtert. Und so wird es auch mittlerweile gesehen. Also finde ich gut. Einfach ein super Sound auf dieser Platte.
Gutes Riff, ne?
Ja, und es ist live als die erste und eigentlich als nachher finde ich eher uninteressant von Weezer.
Mein letztes Lied, das ist ein Lied, das ich mag, weil wenn ich da auf langen Autofahrten unterwegs bin und ich höre nicht irgendwie FM4 oder meine Musik, die von meiner Familie oft nicht zu 100% unterstützt wird, schon sehr oft und immer wieder, aber nicht immer, dann hören wir halt Radio Wien und wenn das kommt, dann drehe ich immer gerne ein bisschen lauter, weil man gerade diesen Nummern sehr dankbar sein muss, dass sie existieren. Das ist von der Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Ich habe das davor nicht so geliebt, diesen All I Wanna Do, das war glaube ich 2 Jahre vorher. Das ist mir irgendwie am Nerv gegangen. War nicht so meins.
Es ist totgespielt.
Totgespielt, ja. Und das ist ein bisschen so eingängiger Fleetwood Mac Rock mit einem gescheiten Refrain. Sehr erhebend und von einer guten Platte. Also die Platte heißt auch Sheryl Crow und generell eine gute Platte. Also wenn man das noch nicht kennt. Es ist dann später mit ihr ein bisschen problematisch geworden, teilweise ein bisschen fade Platten veröffentlicht, ein bisschen ins Bluesfach gedriftet, teilweise dann wieder Pop, also irgendwie unstringent, also irgendwie gibt es da keinen roten Faden dann da. Aber diese Platte und auch die danach, die war auch noch super. Das finde ich durchwegs gelungener Pop-Rock-Song. Easy Listening, wunderschön.
Super Lied.
Gibt's nichts zum Song.
So, last song, Günther, der krönende Abschluss.
Mir hat in der ganzen Runde ja eigentlich eine Gruppe gefehlt, ja, die 1996 definiert hat oder zumindest chartstechnisch dominiert hat. Und das wären für mich The Fugees mit dem Album The Score.
Hätte ich auch gehabt, aber ich habe gewusst, du als der Einordner wirst du es sowieso haben.
Der Felix, ich habe eigentlich auf euch gesetzt und habe das heute, ja, heute am Nachmittag, bevor wir uns getroffen haben, haben wir gedacht, Plan B. Ja. Die Fugees haben eigentlich drei dominierende Single gehabt, 96. Fangen wir mal den offensichtlichen an, Killing Me Softly, das ja, wenn ich ehrlich bin, eine großartige Version ist. Auch wenn man das Original kennt und schätzt, war das eine sehr, sehr gute Version. Dann ist Fugee La und natürlich und
jetzt Ready or Not.
Ready or Not. Und die interessante Sache ist ja die, dass wenn wir ehrlich sind, die hatten ein Debütalbum, das sie nicht so gut verkauft hat. Das war das Planted on Reality. Das war auch nicht schlecht, aber es hat sie verkaufstechnisch war es eher unter ferner liefen. Und dann kommen die plötzlich mit dem Score um die Ecken. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle konnten 96, egal wo du hingegangen bist, es ist immer irgendwo Fugees gelaufen und speziell Killing Me Softly. Das Witzige ist, dass bei dem Killing Me Softly ist es so ich weiß nicht, ist das eine Sita oder ist es eine Gitarre? So dieses down, 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 ja, down. Ja. Und das ist ein Sample von De La Soul. Und natürlich haben sie De La Soul auch gesampelt. Ich habe mir jetzt leider nicht gemerkt, wo die Originalquelle herkommt. Das ist irgendwie so ein uralter Song. Ja. Und die Videos waren großartig. Und irgendwo war das so ein Kollektiv, das irgendwo sozial relevante Themen auf Popmusik getroffen ist und das sehr chartstauglich gemacht haben. Die Kehrseite der Medaille ist ja die, dass ja, wenn man jetzt die Geschichte aus der heutigen Sicht betrachtet, das Ende der Fugees ja eher sehr unrühmlich war. Der Einzige, der halbwegs eine Karriere hingelegt hat, war der Wyclef Jean, der als Produzent groß geworden ist. Und natürlich die Lauryn Hill, die mit The Miseducation of Lauryn Hill ein großartiges Album geschafft hat. Die Lauryn Hill ist jetzt auch eher eine problematische Person.
Wieso? Was macht
die? Naja, die war im Gefängnis und da und dann auch Steuer, glaube ich, hinterzogen hat. Ja, und das soll auch so sein, ja, das ist jetzt gar nicht das Thema. Aber die ist auch so ein bisschen eine schwierige Künstlerin. Das heißt, die sagt nach wie vor Konzerte an und dann gleichzeitig wieder ab oder sie tritt noch ein paar Minuten auf und geht wieder, ja.
Aber das macht ja dein geliebter Morrissey auch zum Beispiel.
Ja, das ist so ein Morrissey-Phänomen und das ist so off-topic. Nicht? Morrissey hat jetzt unbedingt ein Konzert angesagt, weil er müde war. Hat nicht schlafen können. Ich glaube, in Valencia war irgendwas und dann hat er nicht schlafen können. Aber das Konzert wurde nicht abgesagt, das konnte nur nicht stattfinden, weil er müde war. Ja. Und die Lauryn Hill ist auch so ein bisschen eine Diva. Ja. Aber am schlimmsten war der Press Michel, ich glaube, so spricht man das aus. Der wurde jetzt zu 14 Jahren Haft, glaube ich, voriges Jahr verurteilt, weil er sich irgendwo in den haitianischen Präsidentschaftswahlkampf irgendwie eingemischt hat. Da gab es so irgendwie eine Anklage wegen illegaler Wahlbetrug und so weiter und so fort. Und der sitzt jetzt tatsächlich im Gefängnis. Ja. Und wenn man sich das jetzt so mal überlegt, ist das jetzt alles eher ein bitteres Ende eigentlich für alle drei.
Aber war nicht der Wyclef Jean, oder wie sagt man, Jean?
Ich glaube Jean, ja. Jean,
Wyclef Jean, der war doch auch Politiker in Haiti, oder?
Nein, der nicht. Also der war eher, der hat sich eher schon auch für Haiti stark gemacht, aber jetzt nicht politisch, sondern ich glaube eher mit so Spendenaktionen und solche Sachen.
War der nicht auch bei den anderen Bänder?
Bei den Black Eyed Peas, nein. Aber die Black Eyed Peas sind quasi eigentlich für mich jetzt weitergedacht, eine Weiterführung von den Fugees. Also zwei Typen und eine Frau. Aber
die Fugees waren schon ein bisschen.
Die Fugees waren handwerklich und künstlerisch wesentlich besser. Ja. Es ist, wie gesagt, auch zurück zu Lauryn Hill. Ne? Die Miseducation of Lauryn Hill ist ein gutes Album. Wenn sie hat ein Album gemacht, ja, dann hat sie, glaube ich, jetzt weiß ich nicht, einen von den Marley-Söhnen geheiratet.
Ja, genau. Ja.
Die war ja auch Schauspielerin, die hat zum Beispiel in Sister Act, ich glaube, Teil 2 mitgespielt. Ist ja grundsätzlich eine großartige Künstlerin. Nicht? Und dann, wenn man ihre Lebensgeschichte verfolgt, denkst du, wie kann sowas eigentlich passieren? Ja, und ich meine das jetzt durchaus positiv und naiv. Ja, okay, klar, hat es vergessen, ihre Steuern zu zahlen. So ganz verwundert.
Ach, ich, ja, muss, viele, ne?
Ich muss Steuern zahlen. Ja. Ah, okay, ja. Ja, sollte man wissen. Ja. speziell in den USA.
Und das ist schade, weil das Talent halt voll da ist.
Ne? Ich wollte gerade sagen, und die Welt hat auch immer gewartet auf ein Nachfolgealbum von ihr. Ja. Ja, es haben alle drei Alben rausgebracht, ja, aber natürlich die Miseducation war das Beste von den allen drei. Das muss man auch sagen, ist eine unheimlich talentierte Frau.
Abgesehen davon, dass das einfach extrem gut ist und dass man einerseits und andererseits, dass das so ein bisschen sozialkritische Texte sind, war da sonst irgendwie so ein besonderes Novum dabei oder dass man gesagt hat, das war diesbezüglich total innovativ und revolutionär?
Ich denke nicht. Das hat einfach den
Zeitgeist. Ich glaube, die hat super wirklich singen können und urschnell so umschalten zum Rap. Die hat unglaublich schnell gerappt und dann wieder so eine Soul-Voice gehabt. Also
von meiner Sicht her, und das ist jetzt natürlich alles mit Vorsicht zu genießen, weil es sehr subjektiv ist. Ne? Wenn man sich den ganzen Rap, das ganze Hip-Hop-Genre ausschaut, also speziell Anfang bis Ende der 90er Jahre. Du hast auf der einen Seite Hip-Hop kommt aus New York, dann war irgendwie der Anfang der 90er Jahre der Switch zu der Westküste. Und spätestens mit der Chronic, ich glaube das war 92, was ich jetzt im Kopf habe, Dr. Dre, dann kam Snoop Doggy Dogg und so weiter und so fort. Da hat sie unheimlich viel da. Und da war der Fokus dann eher auf der Westküste. Und dann war quasi, die Fugees waren ja doch eher, und nicht negativ gemeint, aber die waren kommerziell natürlich sehr, sehr gut. Weil das irgendwie so eine Mischung war aus Reggae, Hip-Hop, R&B, zugänglich einfach. Und handwerklich, und das kann man nicht ausstreiten, handwerklich war das alles wirklich, wirklich gut. Das war gut produziert. Und das war vielleicht auch so eine Band, weil im Endeffekt das erste Album war kein Erfolg, aber trotz alledem hat das Label gesagt, schau, ich gebe euch einen Vorschuss, macht was draus. Und jetzt haben wir wieder, was der Christian gesagt hat, mitunter vielleicht auch die Limitierung. Ja. Wir haben gesagt, wir haben jetzt genau eine Chance, die nutzen wir jetzt und entweder wird es was oder es wird nichts. Und dann ging es halt auf, das Album. Die Coverversion von Killing Me Softly ist super. Die ist handwerklich total großartig. Und eigentlich hat das wirklich 96 Jahre dominiert, das Album. Chartstechnisch sowieso, weil du bist im Album nicht ausgekommen.
Und spielen wir jetzt Killing Me Softly, oder?
Ja, warum nicht?
Weißt du, das ist eine Coverversion von Roberta Fleck. Und die Roberta Fleck hat er das gesungen über Don McLean.
Okay.
Über das Lied Starry Night, was der Don McLean gesungen hat, über Vincent van Gogh. Van Gogh, genau. Also wir haben die Linie, geht zurück, Fugees, Roberta Flack, Don McLean, Vincent van Gogh.
Das war eigentlich ein schöner Abschluss.
Wahnsinn.
Jetzt hoffe ich nur, dass es gestimmt hat.
Live in Mixtapes, der Kulturpodcast.
Klingt einfach gut.
Danke, lieber Günther.
Danke für die Einladung.
Danke, lieber Christian.
Danke, lieber Lukas. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo, yeah. This is why Clef Refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Killing me softly with this song, killing me softly.
with fever.